Wer hingegen die Frage mit Ja beantwortet, bedient sich eines pessimistischeren Menschenbilds, hat vielleicht selbst als Kind schon Ausgrenzung erfahren und weiß, dass auch junge Kinder zu Stereotypisierungen und Grausamkeit fähig sind. Noch eine Frage. Halten Sie es für moralisch inakzeptabel, wenn eine Frau, die sich nachts in die U-Bahn setzt, das Abteil wechselt, weil sie einen dunkelhäutigen Mann, den sie für einen Migranten hält, erblickt? Überträgt sie damit ihre Meinung, dass migrantische Männer Frauen häufiger angreifen, auf diesen einen Mann, der ihr sehr wahrscheinlich nichts tun wird? Ja, ihr möglicherweise sogar helfen würde, wenn es drauf ankäme. Ist ihre Entscheidung nachvollziehbar, weil sie sich um ihre Sicherheit sorgt? Von linker politischer Seite würde das Verhalten dieser Frau als rassistisch eingestuft, von rechts würde es als gerechtfertigt bezeichnet. Tatsächlich liegt bei beiden Fragen die Realität dessen, was in unseren Köpfen vor sich geht, wenn wir andere Menschen ausgrenzen, jenseits der gängigen moralischen Erklärungen und politischen Positionen. Diese Realität, die ich vorstelle, befindet sich unter der Schädeldecke eines jeden von uns, nämlich in unserem Gehirn. Dabei verwende ich den Ansatz der Neuropolitik, mit der ich politische und soziale Phänomene anhand kognitiver Mechanismen und Fähigkeiten erkläre. Gerade bei politischen Themen denken wir oft etwas anderes, als wir öffentlich sagen. Dies nenne ich neuropolitische Dissonanz. Unsere Gehirne sind von Geburt an fähig, Menschen in verschiedene ethnische Kategorien einzuteilen und dabei die Hautfarbe der Mutter und der engsten Bezugspersonen zu bevorzugen, wie man schon bei 3 Monate alten Säuglingen entdeckt hat. Im 9. Lebensmonat ist der sogenannte Other-Race-Effekt stabil. Nun kann man Menschen innerhalb der eigenen ethnischen Hautfarbengruppe besser differenzieren als Menschen, die einer anderen Hautfarbengruppe angehören.